Vielen Dank, Herr Dr. Ginon Birnhoff, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute mit uns über das wichtige Thema Neuropathie bei Diabetes zu sprechen. Sie sind seit über 10 Jahren an dem Thema dran und aktuell Leiter der Arbeitsgruppe Neuropathie am Deutschen Diabeteszentrum in Düsseldorf. Und wir freuen uns über Ihre aktuelle Forschung, mit Ihnen sprechen zu können. Und ich würde mal einsteigen mit einem kleinen Prävalenz. Rund 30% aller Menschen mit Diabetes entwickeln eine Polyneuropathie. Dennoch ist es laut Ihrer Aussage auch eine der häufigsten unterdiagnostiziertesten Komplikationen. Woran liegt denn das Problem in der aktuellen Versorgungsrealität?
Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist eigentlich eine sehr verbreitete Krankheit und trotzdem wissen viele Leute gar nicht, dass sie das haben. Und auch in der Ärzteschaft gibt es zwar viele, die eine tolle Arbeit machen im Tagesgeschäft, aber die Diabetologie ist so komplex. Es gibt so viele Aspekte, die zu beachten sind. Da fällt die Polyneuropathie manchmal etwas unter. Da gibt es unterschiedliche Gründe für. Bei der Polyneuropathie gibt es jetzt nicht den einen Biomarker im Blut oder im Urin, den man bestimmen kann, wie bei anderen Diabeteskomplikationen, sondern die Polyneuropathie diagnostiziert man am besten dadurch, dass man eine Anamnese führt, die zielgerichtet auf Polyneuropathie ist. Und was eben unumgänglich ist, ist auch, dass die Füße ausgepackt und angeschaut und richtig untersucht werden. Das ist eigentlich alles kein Hexenwerk, aber das braucht ein bisschen Zeit. Und die Untersuchung der Füße, die auch eigentlich nicht so komplex ist, braucht einen gewissen Grad an Standardisierung, dass auch diese einfachen Tests in der Praxis tatsächlich durchgeführt werden können. Das sind wirklich einfache Untersuchungen. Die sind auch nicht neu, die sind auch nicht teuer. Aber wie gesagt, das geht oft ein bisschen unter neben den vielen anderen Aspekten, die man in der Diabetesversorgung zu beachten hat.
Bis zu 50% der Betroffenen haben teils gar keine Symptome oder nur leichte Symptome. Sie haben es gerade schon angedeutet. Was sollte ein Diabetologe oder eine Diabetologin in ihrer Praxis screenen? Ganz konkret, gerade wenn es der Patient selber nicht spürt. Das ist ja doch eine Schwierigkeit.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Also die Menschen mit Diabetes, die Symptome haben, die kann man ja durch miteinander sprechen, kann man rausfischen. Die Leute, die sagen, nein, ich habe keine Symptome, mir fällt da nichts auf, bei denen ist die Fußuntersuchung unumgänglich. Also die Polyneuropathie ist auch definiert als eine Nervenerkrankung, die sich eben entweder über Symptome und oder über neuropathische Defizite definiert. Neuropathische Defizite sind Dinge, die die Betroffenen jetzt nicht von alleine spüren, aber die man durch Funktionsuntersuchungen rauskriegen kann. Das heißt, durch diese einfachen Untersuchungen wie das Vibrationsempfinden, was man mit der Stimmgabel untersuchen kann, Kälte-Wärmediskrimination, spitz, stumpf, solche sensorischen Einschränkungen, die man zusammen in einer klinischen Untersuchung herausfinden kann.
Sie haben gerade schon die Stimmgabel angesprochen. Sie haben neue altersabhängige Referenzwerte für die Riedel-Seifer-Stimmgabel entwickelt. Was war an den bisherigen Werten problematisch und was ändert sich jetzt konkret für die tägliche Praxis?
Ja, vielen Dank für die Frage. Die Riedel-Seifer-Stimmgabel ist ein sehr wichtiges Tool, was bei der Diagnose auf Polyneuropathie verwendet wird. Die kennt wahrscheinlich auch jeder und jede, die sich irgendwie damit beschäftigt. Wird ja auch für andere Indikationen verwendet, also mit Hörtests und so weiter. Für die Untersuchung auf neuropathische Defizite wird die Riedel-Seifer-Stimmgabel mit der Skala abgelesen. Die kann man also quantifizieren. Und hier ist das Problem oft, dass eigentlich gar kein so richtiges Bewusstsein dafür besteht, was eigentlich normal und was nicht normal ist. Ich habe viel mit Studierendenunterricht zu tun hier an der Uniklinik oder ich sehe PJ-Studierende oder Kolleginnen und Kollegen, die gerade frisch ärztlich tätig sind. Und da mache ich mir manchmal den Spaß und frage, ja, was ist denn jetzt eigentlich normal und was ist nicht normal? Und da wird mir oft bewusst, dass das nicht so richtig gelehrt wird und da viel Unsicherheit besteht. Viele Leute verwenden dann einen Grenzwert, also manche sagen zum Beispiel 5/8, aber das ist so eine Gefühlsdiagnose. Das ist nicht richtig validiert. Es gab zwar mal altersabhängige Normwerte, die 1998 publiziert sind und auch zur Verwendung empfohlen wurden von manchen Fachgesellschaften, aber das macht es oft in der Praxis schon etwas zu kompliziert. Man macht die Untersuchung, man hat einen Wert, man möchte eigentlich wissen, was ist normal und was ist nicht normal. Und schon dieser eine Schritt, dass man überlegen muss, okay, wie alt ist der Mensch, den ich da gerade untersuche, ist das jetzt normal oder nicht, ist oft schon ein Schritt zu viel. Das Vibrationsempfinden wird physiologisch mit dem Alter etwas weniger. So, wenn ich jetzt einen Mensch habe, der 30 ist und ich lese 4/8 ab, dann hat dieser Mensch ein Risiko, dass Fußulzerei entstehen. Wenn ich jetzt aber einen Menschen habe, der 80 Jahre alt ist und ein Vibrationsempfinden von 4/8 am großen Zeh habe, dann ist nach der Evidenz, die wir jetzt haben, das noch physiologisch, also vollkommen normal. Da ist das Risiko für Wunden auch nicht erhöht. Was uns wichtig war, ist, dass wir Normwerte haben, die wirklich sauber erhoben sind, dass wir die in Menschen erhoben haben, die wirklich gesund sind, die keinerlei Polyneuropathie haben, keinerlei Symptome, keinerlei neurologische Erkrankungen, dass wir wirklich sagen können, okay, da kann man mit großer Sicherheit sagen, das ist normal oder das ist weniger normal. Da das Ergebnis von unseren Normwerten ist, dass wir bei Menschen, die jünger sind, sind wir ein bisschen strenger. Da sind die Normwerte etwas höher, als man es vorher gemacht hat oder als man es vorher evaluiert hat. Und bei Menschen im eher fortgeschrittenen Lebensalter sind wir tatsächlich etwas großzügiger als vorher.
Ihre Daten zeigen auch, dass der Stimmgabeltest zusammen mit dem Pin-Prick-Test fast 80% Sensitivität und Spezifität erreicht. Ist das aus klinischer Sicht ausreichend oder verliert man noch etwas, wenn man sich auf aufwendigere Diagnostik, also wenn man da auf aufwendigere Diagnostik verzichtet?
Ja, tatsächlich erreichen wir damit sogar über 80%
Okay.
Sensitivität und Spezifität und Accuracy, wie man es nennt, bei dieser diagnostischen Wertigkeit. Das ist ein sehr gutes Ergebnis für die klinische Praxis. Wir haben also eine Kombination aus der Stimmgabel mit altersentsprechenden Normwerten zusammen mit einem Test, der die dünnen Nervenfasern abbildet. Und diese zwei Tests zusammen sind gut genug, dass man in der klinischen Praxis davon Entscheidungen treffen kann. Da gibt es Richtlinien, ab wann man sagt, ein Test ist gut genug, dass ich sagen kann, okay, ich behandle dich oder ich behandle dich nicht. Oder wenn das drunter wäre, könnte ich theoretisch sagen, okay, braucht noch zusätzliche Untersuchungen. Mit diesen Untersuchungsmethoden habe ich genügend diagnostische Sicherheit. Das Gute daran ist, das sind schnelle, einfache, günstige Tests. Da muss man nichts Teures anschaffen. Und wenn man jetzt nicht eine komplizierte Anamnese oder schwierige Differentialdiagnostik hat, braucht man auch keine Überweisung zu anderen Fachdisziplinen. Das kann man also hausärztlich und diabetologisch dann mit hinreichender Sicherheit sagen, wenn man die standardisierte Untersuchung macht. Und man muss dazu sagen, wenn man jetzt ärztlich andere Differentialdiagnosen ausgeschlossen hat. Wenn ich diese zwei Tests mache, dann habe ich, wie gesagt, über 80% Sensitivität, Spezifität, Accuracy. Wenn ich nur die Stimmgabel alleine nehme, haben wir festgestellt, erreichen wir ungefähr 73% Sensitivität. Das ist jetzt auch schon ganz gut. Aber wie gesagt, nur einen kleinen Test dazu nehmen und ich bin bei über 80%.
Nun habe ich gelesen, in der nationalen Versorgungsleitlinie, da wurde dieser Achillessehnenreflex aus dem Minimalscreening gestrichen. Er gilt da wohl als unzuverlässig. Gleichzeitig ist das ja aber ein Kernbestandteil von Ihrem NDS, also von dem Score, mit dem Sie arbeiten. Was ist Ihre Meinung dazu?
Ja, wir haben den NDS, der ja auch den Achillessehnenreflex beinhaltet, verglichen mit der Kombination aus Stimmgabel und einem Test für dünne Nervenfasern. Und wir haben gesehen, dass die Sensitivität dadurch nicht schlechter wird. Bei dem Achillessehnenreflex ist es in der Praxis so, dass viele Schwierigkeiten haben, den zuverlässig zu beurteilen. Der ist auch altersabhängig. Die Menschen, die man untersucht, verkrampfen da gerne schnell. So die Handhabung mit dem Reflexhammer ist gar nicht so einfach, auch wenn man das denkt, einfaches Tool, ist trotzdem die Handhabung etwas schwierig. Unterm Strich denke ich auch, dass man den eigentlich nicht wirklich braucht, um im klinischen Alltag das untersuchen zu können. Man muss sich ja vorstellen, mit jedem Test, den ich dazu nehme, oder mit jeder Sache, die das Assessment kompliziert, erhöhe ich die Hemmschwelle, das tatsächlich zu untersuchen. Dass manchmal, wenn man einen hohen Perfektionsanspruch hat, dann macht man es am Ende gar nicht. Und das ist das Problem. Da muss man sich wirklich überlegen, profitiert unterm Strich der Patient, die Patientin davon, wenn ich noch mehr Bausteine dazufüge und sage, die Diagnose ist noch komplizierter mit 3, 4, 5 Tests. Wir sehen hier, dass man das eigentlich im klinischen Alltag nicht braucht. Diese Scores, zum Beispiel der NDS, die sind schon gut, die sind sehr gut geeignet, um die Neuropathie zu quantifizieren, zu sagen, wie leicht, mäßig, schwer ist das. Aber um schnell festzustellen, hat dieser Mensch wahrscheinlich eine Neuropathie oder nicht, sind sie eigentlich weniger nötig. Ich bin hier in der Forschung, in der universitären Medizin. Und es ist mein Spezialgebiet. Natürlich würde ich gerne ganz viele Tests propagieren. Aber man muss aufpassen, dass man nicht aus dem Elfenbeinturm heraus Dinge vorschlägt, die in der Praxis nicht durchführbar sind. Da ist für mich ganz wichtig, dass man miteinander in Kontakt ist mit den Leuten, die Tag ein, Tag aus diese Untersuchungen durchführen und sagen, was ist sinnvoll und machbar und was nicht. Und dann schaut, dass man die Sachen, die machbar sind, wissenschaftlich unterfüttert und sagt, okay, das macht Sinn oder das macht keinen Sinn, wenn man die Tests auf ein schnelles Programm kondensiert.
Ich habe über Ihre 10-Jahres-Langzeitstudie gelesen, die in Neurology erschienen ist. Und da kam ja was ganz Erstaunliches raus, dass bei gut eingestellten Typ-2-Diabetes der Nervenabbau kaum schneller läuft als beim normalen Altersprozess. Der Blutzucker spielt ja dann nach der Diagnose doch keine so entscheidende Rolle, wie man bisher dachte.
Also uns haben diese Ergebnisse auch überrascht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Blutzucker keine Rolle spielt, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, das, was wir gefunden haben, hat sowohl etwas Gutes als auch etwas weniger Gutes. Die weniger gute Nachricht ist, die Leute haben oft bei Diagnose schon Auffälligkeiten in der Nervenfunktion, dass wir also schon, wenn der Diabetes oder in dem Fall der Typ-2-Diabetes entdeckt wird, wenn wir genau und präzise messen, schon Einschränkungen sehen. Aber die gute Nachricht ist, wenn die Leute gut eingestellt sind, passiert in den nächsten 5 oder 10 Jahren in Anführungszeichen nichts, was nicht auch bei den Leuten ohne Diabetes passiert. Wir sehen da in diesem Kollektiv, viele davon haben eine sehr gute Diabeteseinstellung, sehen wir, dass die Abnahme der Nervenfunktion ähnlich schnell, wie Sie gesagt haben, ist wie bei den Menschen mit normaler Glukosetoleranz, ganz ohne Diabetes. Das hat uns natürlich auch überrascht, weil wir dachten, die Schere geht schnell immer weiter auseinander. Aber was wir festgestellt haben, ist, dass tatsächlich dadurch, dass die dann bei Diagnose schon niedriger starten, vereinfacht gesagt, mit der Nervenfunktion, erreichen die dann durch die physiologische, altersabhängige Abnahme der Nervenfunktion früher pathologische Werte, die dann zu einer Neuropathie führen. Das kann sein, dass das in Kohorten mit einer sehr schlechten Diabeteseinstellung sich das anders darstellt. In dieser Kohorte, die wir publiziert haben, war das eben so. Vorher hat man das oft nicht feststellen können, weil man gar nicht eine Kontrollgruppe mit Menschen mit normaler Glukosetoleranz hatte, mit der man den Verlauf hätte vergleichen können. Dadurch, dass wir hier in der deutschen Diabetesstudie relativ einzigartig die Verläufe sowohl von Menschen mit Typ 1 oder Typ 2 Diabetes als auch mit normaler Glukosetoleranz untersuchen, konnten wir das gut vergleichen.
Können Sie uns nochmal die Unterschiede da zum Typ-1-Diabetes aufzeigen? Soweit ich gelesen habe, ist das da ja ein bisschen anders, dass die Normoglykämie da Neuropathien nachweislich verhindert. Warum gibt es da diese Unterschiede zwischen Typ-1 und Typ-2-Diabetes?
Ja, auch aus Daten von unserer deutschen Diabetesstudie haben wir gesehen, dass die Prävalenz von Neuropathie bei der Diagnose bei Typ-2-Diabetes oft schon höher ist oder insgesamt schon höher ist als bei Typ-1-Diabetes. Das hat natürlich unterschiedliche Gründe. Die Menschen, die einen Typ-2-Diabetes bekommen, sind oft älter und es ist oft schon eine gewisse Zeit vorher vergangen, in dem die Blutglucose wahrscheinlich nicht mehr ganz normal war, aber man das noch nicht festgestellt hat. Und wir sehen mittlerweile auch, dass schon Prädiabetes-Stadien oder sogar schon Stadien einfach von Übergewicht oder Adipositas schon die Nervenfunktion beeinträchtigen können. Das heißt, bei Diagnose von Typ-2-Diabetes sehen wir da oft schon mehr Einschränkungen als bei Menschen mit Typ-1-Diabetes. Bei Typ-1-Diabetes gibt es Evidenz aus größeren Studien, dass eine sehr gute Blutglukoseeinstellung das Auftreten einer Neuropathie verlangsamt oder verhindert. Also, unsicher zu gehen, würde ich sagen, ist wahrscheinlich eher herauszögert. Das Problem ist, bei Typ-2-Diabetes sehen wir diese Evidenz nicht. Das hat auch unterschiedliche Ursachen. Einerseits wahrscheinlich, weil schon viele andere Einflussfaktoren mit reinspielen, Übergewicht und so weiter. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass die meisten Studien, die das untersucht haben bei Typ-2-Diabetes, nicht designt wurden, um wirklich Neuropathie-Endpunkte festzustellen. Da war oft die Neuropathie war so ein Nebenprodukt und hat vielleicht ein oder zwei eher weiche Endpunkte in die Studien integriert. Deshalb kann man jetzt noch nicht mit Sicherheit sagen, dass es nichts bringen würde, einen Diabetes sehr gut einzustellen. Meine persönliche Ansicht ist, dass man wahrscheinlich bei Typ-2-Diabetes viel früher anfangen muss, Risikofaktoren zu beseitigen oder zu beheben oder zu lindern oder wie man es sagen möchte, damit man tatsächlich das Auftreten von einer Neuropathie verhindern kann. Wenn wir also sehen, dass schon bei Auftreten eines Typ-2-Diabetes 20% der Menschen Hinweise auf beginnende Nervenschäden haben, dann wäre die logische Konsequenz davon, dass man eigentlich schon vorher intervenieren sollte. Wir haben auch gerade frisch dieses Jahr publiziert, dass wenn wir uns die Anzahl der Nerven in der Haut anschauen, es da einen klaren Zusammenhang gibt zwischen der Nervenfaserdichte und dem Gewicht. Da muss man noch nicht einmal übergewichtig sein. Da gibt es unabhängig von, also adjustiert nach einigen anderen Faktoren, sehen wir einen klaren Zusammenhang aus höherem Körpergewicht und niedrigerer Nervenfaserdichte und auch mit anderen Nervenfunktionsparametern. Das heißt, da müsste man wahrscheinlich deutlich früher anfangen, Risikofaktoren wie Übergewicht zu beeinflussen.
Sie haben gerade schon davon gesprochen, dass es wahrscheinlich auch so ein bisschen um die unbemerkte Phase des Prädiabetes geht, dass man da auch wahrscheinlich zu wenige Studien auch an dem Punkt ansetzen, sondern wie Sie ja sagen, oft die Neuropathie nur so weiche Endpunkte sind. Kann das auch eine Erklärung dafür sein, dass so neue Therapieansätze bei bestehender Neuropathie oft noch Schwierigkeiten in der Wirksamkeit, wenn wir es mal so ein bisschen sanft formuliert haben. Also, dass einfach da noch ein bisschen die Studien fehlen, die am richtigen Zeitpunkt ansetzen.
Auf jeden Fall. Es gibt zwar wirklich tolle Studien mit den vielversprechenden Medikamenten, die wir gerade haben, auf Diabetes-Outcomes, auf kardiovaskuläre Outcomes, auf bestimmte Diabetes-Komplikationen. Aber oft ist da die diabetische Neuropathie die forgotten complication, die eben in diesen Studien nicht integriert sind oder nicht integriert wurden. Da gibt es viel vertane Chancen oder wenn man nach vorne gucken möchte, viel Potenzial, was man eigentlich noch untersuchen könnte. Ich denke, dass gerade moderne Therapien schon das Potenzial haben, dass wenn man sie sehr früh einsetzt, dass Menschen dann auch weniger Neuropathie entwickeln. Das kann ich jetzt nicht durch Studien absichern, aber das wäre mein educated guess, dass man in Zukunft so etwas untersuchen und auch nachweisen kann.
Sie haben auch schon von den Hautbiopsien besprochen. Das ist ja auch ein sehr interessanter Bereich Ihrer Forschung. Das ist ja dann eine re recht invasive Diagnostik, stelle ich mir das zumindest vor. Also wie geht man damit um, wenn man jetzt an den niedergelassenen Diabetologen oder Diabetologin denkt? Wann müsste dann so eine Überweisung stattfinden? Wie könnte das in der klinischen Alltagspraxis aussehen?
Ja, die Hautbiopsie ist dazu geeignet, um Neuropathien, die vor allem die kleinen Nervenfasern betreffen, zu diagnostizieren. Die gute Nachricht ist aber, dass man in den meisten Fällen die Hautbiopsie nicht braucht, um eine Therapie zu planen. Nur in ganz seltenen Fällen, wenn man wirklich nicht weiß, woher solche Schmerzen kommen, man viele Differentialdiagnosen ausgeschlossen hat und auch die typischen Schmerztherapien, die man hat, nicht erfolgsgekrönt sind, dann kann man so eine spezialisierte Diagnostik planen. Das ist jetzt auch nicht so invasiv, das ist 3 mm, das ist sehr klein am Unterschenkel, eine standardisierte Stelle, die man unter kleinen örtlichen Betäubung macht und dann mit einem Stich genäht wird, oder manche versorgen das auch nur mit Steristrips, das geht theoretisch auch. Also es ist eine minimalinvasive Untersuchung, die man im klinischen Alltag wenig braucht, bei ganz schwierigen Fällen zur Diagnose einer sogenannten Small Fiber Neuropathie würde sowas von neurologischer Seite aus initiiert werden.
Kollegen von Ihnen am DDZ haben auch 6 Entzündungsbiomarker im Blut identifiziert, die auch eine diabetische Polyneuropathie vorhersagen könnten. Wo sehen Sie da den Unterschied zwischen dem klinischen Screening, worüber wir jetzt schon gesprochen haben, und dieser Labordiagnostik? Geht das Hand in Hand oder wie
Ja.
wird sich das entwickeln?
Die Laborparameter, die in unseren Studien mit einer Polyneuropathie assoziiert sind, weisen darauf hin, dass es Zusammenhänge gibt zwischen subklinischer Inflammation und Neuropathie mit immunmodulatorischen Prozessen. Diese Studien zeigen uns aber eher Hinweise darauf, wie die Polyneuropathie entsteht, und sind jetzt in absehbarer Zeit weniger dazu geeignet, Patientinnen und Patienten zu sagen, ob sie eine Neuropathie haben oder nicht. Da sind die Überschneidungen zwischen was ist normal und was ist nicht normal zu groß. Nichtsdestotrotz gibt es da auch vielversprechende Entwicklungen. Es gibt bestimmte Marker, die gerade untersucht werden, ob die auch auf eine Polyneuropathie hindeuten können. Da sehe ich aktuell noch das Problem, dass es eben auch sehr viele andere neurologische Erkrankungen gibt, die diese Werte dann ebenfalls beeinflussen könnten und deshalb nicht so spezifisch sind für diabetische Nervenschäden.
Neben der Labordiagnostik habe ich auch gelesen, dass neuerdings auch viel Technologien zumindest diskutiert werden, also KI-gestützte Analysen oder auch spezielle Mikroskopieverfahren. Wie sehen Sie das in der Zukunft? Wie wird das im Verhältnis zu diesen Bedside-Tests, an denen Sie forschen, in Zukunft gehandhabt werden?
Ja, das ist eine spannende Frage. Auf der einen Seite gibt es diese traditionellen, einfachen Methoden, die sehr wichtig sind für die Praxis. Auf der anderen Seite gibt es viele unterschiedliche digitale Geräte in jeder Preisklasse, die auch versuchen, das Screening und die Diagnostik für Polyneuropathie zu erleichtern oder zu standardisieren. Das, was ich daran sinnvoll finde, ist, dass den Trainingsbedarf deutlich reduziert und es somit das Potenzial hat, dass mehr Leute schnell gescreent werden können. Das Problem, was wir aktuell haben, ist, dass viele von den Geräten noch nicht gut wissenschaftlich validiert sind und oder proprietäre Algorithmen haben, die man noch nicht ganz nachvollziehen kann und die dann auch für die wirkliche klinische Praxis zu teuer sind, um sie flächendeckend einzusetzen. Trotzdem sehe ich da natürlich das Potenzial, dass wir nicht auf, dass wir nicht für die, nicht für immer auf Geräte wie die Stimmgabel zurückgreifen muss, die 1903 erstmalig publiziert wurde nach Riedel-Seifer, sondern da gibt es schon Potenzial, neue Geräte zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Wie gesagt, Problem ist oft die wissenschaftliche Validierung und dass diese Geräte tatsächlich auch als Medizinprodukte eingesetzt werden können und nicht nur im wissenschaftlichen Kontext.
Sie haben in Ihrer Langzeitstudie auch ein Prognosetool entwickelt, wo man dann vorhersagen kann, bei einem Patienten, wann die Nervenfunktion unter einen kritischen Schwellenwert fallen wird. Können Sie das noch mal kurz erklären? Was sind da die Eingabedaten und wann kann man das konkret auch nutzen als niedergelassener Diabetologe?
Wir haben in der Studie, die letztes Jahr in Neurology publiziert wurde, die Verläufe der Nervenfunktion beschrieben bei Menschen mit normaler Glukosetoleranz oder auch mit Typ-2-Diabetes. Und wir haben da eine klare altersabhängige Abnahme feststellen können. Wenn wir einen Wert haben für die Nervenleitgeschwindigkeit der Nerven in der unteren Extremität, können wir anhand der altersabhängigen Abnahme und den altersabhängigen Normwerten für diese Nervenleitgeschwindigkeitsparameter vorhersagen, wie viele Jahre es braucht, bis diese Nervenleitgeschwindigkeit in einen pathologischen Bereich fällt. Das, was ich also brauche, ist einen Ausgangswert für die Nervenleitgeschwindigkeit, zum Beispiel von Nervus Zuralis oder Peroneus. Ich brauche das aktuelle Patientenalter, das Geschlecht. Und kann dann sagen, wie dieser Wert sich entwickeln wird.
Und wenn wir zum Schluss den Menschen, die das Interview hier sehen, noch einen richtig einen Tipp, eine Take-Home-Message mitgeben wollen, was kann man in seinem Praxisalltag ab morgen verändern? Welchen Tipp würden Sie in Richtung Neuropathie den Kolleginnen und Kollegen gern geben?
Ja, das mache ich sehr gerne. Mein Tipp an dieser Stelle ist, dass Standardisierung uns sehr viel weiterbringt und einem das Leben sehr viel einfacher macht. Wenn ich mir einmal Zeit nehme, eine Untersuchung zu standardisieren und im besten Falle sogar delegieren kann, dann wird mir das in Zukunft sehr viel Arbeit einsparen. Wenn ich also die einfachen Tests wie die Stimmgabel oder die Pinprick-Untersuchung einmal den Mitarbeitenden richtig beibringe und nicht erwarte, dass nach Gefühl entschieden wird oder dass man irgendwelche Entscheidungen abnehmen muss, sondern dass man einfach nur diese Untersuchung standardisiert durchführt, dann kann man solche Untersuchungen im Praxisalltag wirklich viel einfacher durchführen. Und das senkt auch deutlich die Hemmschwelle, solche Untersuchungen aufzunehmen in den Screening-Intervallen, die man zum Beispiel im DMP-Programm auch vorgeschlagen hat. Wir haben zusätzlich, um solche Standardisierung zu vereinfachen, auch mit der nationalen Aufklärungsinitiative Diabetische Neuropathie Material entwickelt, um die Durchführung dieser Tests zu vereinfachen. Wir stellen das Material für die Fragebögen zur Verfügung. Wir haben Trainingsvideos auf YouTube und auf der Seite der Nationalen Aufklärungsinitiative veröffentlicht. Und wir haben jetzt neuerdings auch einen sogenannten DSPN Screening Assistant, in dem wir die Eingabe der Untersuchungsbestandteile vereinfachen und die dann auch ausgeben, welcher Diagnose das zu vereinbaren wäre. Ich habe sonst oft gehört, dass es eigentlich schwierig ist, solche Fragebögen zu finden oder genau herauszufinden, wie man jetzt die Untersuchungen durchführt, die jetzt in den Leitlinien propagiert werden. Und ich denke, dass dieses Material einem helfen kann, das in den Praxisalltag zu integrieren, ohne dass es den Rahmen sprengt.
Wunderbar, das klingt super und ich glaube, dann werden wir diese Materialien auch einfach hier mit verlinken und so den Zuhörern zugänglich machen, weil das ist genau das, was es, glaube ich, braucht, um schnell anzufangen und das einfach nochmal zu sehen, wie es funktioniert.
Sehr gut.
Vielen Dank für die Einblicke und die Impulse und ganz viel Erfolg weiterhin für Ihre Forschung und ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt und worüber man dann in einigen Jahren in Richtung Neuropathie sprechen kann, muss oder darf.
Ja, herzlichen Dank, dass wir darüber sprechen konnten.